Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal ein Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal ein Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks.
Und des guten Buches zur späten Stunde. Heute sitzen wir wieder in unserem Lieblingsladen, aber es ist relativ kalt. Und was ich ganz geil finde, Sven sitzt mit dem Rücken zu dem großen Kamin, in dem immer die Pizza frisch zubereitet wird. Hier ist die Pizzabäckerin. Hier sind jetzt ein paar Leute. Hier ist ein Heizstrahler.
Und hinter uns hört ihr die aktuellen Chart-Hits,
die wir extra für euch zusammengestellt haben.
Und wenn ihr ganz aufmerksam seid, dann wenn ihr auf die Musik im Hintergrund achtet, was ihr natürlich nicht sollt, ihr sollt ja darauf achten, dass wir euch erzählen, dann werdet ihr hören, wo wir geschnitten haben.
Ach stimmt, ach Gott, jetzt hast du ja alles verraten. Ja,
ist doch egal.
Alter Fernsehfuchs, du. Ja, es wird euch überraschen, wir haben zwei gute Bücher heute, die wir vorstellen wollen.
Denn es kommt ja auch mal darauf an, sich in der Freizeit mit einem guten Buch, mal ein gutes Buch lesen. Ich lese gerne ein gutes Buch.
Ich lese auch sehr gerne mal ein gutes Buch. Und ich habe ein gutes Buch gelesen. Und
du auch, hoffe ich. Ja. Wir sind dafür da, dass ihr nie mehr schlechte Bücher lest, sondern euch immer mit einem guten Buch euch mal zurückziehen könnt. Und diese guten Bücher, die bringen wir euch mit.
Was ist eigentlich los mit uns heute? Ich spüre, das wird ganz komisch heute. Oh, ja, wer will denn anfangen? Oder willst du noch ein bisschen was erzählen?
Naja, wir können ja erstmal in Kürze mal vorstellen, was wir auch dabei haben.
Genau. Ich habe ein Buch von Elko Laubeck mit, Polizei des en Français, ein französischer Krimi, die Schleusenwärterin von Arc.
Ein Kollege von dir sozusagen.
Nee, würde ich so nicht sagen.
Naja, du schreibst ja auch französische Krimis.
Ach so, das meinst du. Ja.
Ein Autorenkollege.
Ja, ein Autorenkollege.
Der im selben Gewässer fischt.
Der hier im Norden ein sehr bekannter Zeitungsredakteur war. Und der jetzt aber im Ruhestand ist. Und ich habe so seine Karriere auch ein bisschen verfolgt. Und er hat gesagt, er wird jetzt Bücher schreiben. Und hat es auch wahrgemacht und sein Erstlingswerk
sein Debüt
vorgelegt. Ja, ist ein Krimi, erzähl ich später, aber erzähl du erstmal, was du.
Ja, ich habe eine, komischerweise spielt mein Buch auch in Frankreich.
Ach was.
Es ist von einer französischen Autorin, hatte ich glaube ich schon häufiger dabei, ne? Französische Autorin.
Du hast da ein Faible für.
Ja. Weiß gar nicht, warum ich immer irgendwie auf die, aber die haben halt auch gute Themen. Dieses ist von Chloé Delhomme, so heißt die französische Autorin, Das synthetische Herz.
Und das
aus dem Münchner Liebeskind-Verlag.
Und das Cover sieht so ein bisschen aus, wie wenn man auf so einer Hochzeit eingeladen ist, ne? Und da kommt dann diese Hochzeitstorte reingeschoben.
Ach so.
Und dann ist da oben so, und du musst dann so klatschen, weil du das schön findest.
Ja.
So was ist das. In so eine Lage bringst du einen mit so einem Cover, wenn du das hier so
hinlegst. Ach so, du meinst, dass dieses
ja, die können aus einer Torte, die sind so aus Zuckerguss so oben drauf.
Ah, verstehe. Ja, das kann sein. Ja, dass man sowas auf einer Hochzeitstorte findet, ne?
Mhm.
Sie sind so in Plastik eingewickelt. Ich weiß gar nicht, was das darstellen soll. Wahrscheinlich leben Paare in einer eigenen Blase oder so.
Hast du dieses Cover verstanden, während du das Buch gelesen hast?
Nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Ich finde das Cover auch nicht sehr gelungen. Also ich finde es nicht so gelungen. Also wenn ich das so im Buchladen sehen würde, würde ich das wahrscheinlich nicht lesen.
Aber ich weiß ich gar nicht.
Ich habe irgendwie im Netz habe ich das gefunden und mich hat das halt sofort angesprochen, weil es geht um eine Frau, die 46 Jahre alt ist und einen neuen Mann sucht und es auf die herkömmliche Art und Weise versuchen will, also nicht über Online-Dienste oder so. Und das fand ich dann ganz cool.
So wie denn sonst? Ich dachte, man kann nur noch über Online-Dienste.
Ja, sie will das halt anders probieren.
Auf jeden Fall, ganz alte Schule.
Auf jeden Fall möchte ich habe das Buch auch deshalb gelesen, um auch ganz viel Applaus zu bekommen, weil du bekommst ganz viel Applaus heute, wenn du eine Autorin liest und wenn die Protagonistin, wenn es um eine Protagonistin geht.
Ist das so?
Ich habe gerade wieder gelesen irgendwie dass sich eine darüber echauffiert hat, ja, und wieder hat ein Autor irgendwie ein Buch rausgebracht und ich habe keinen Bock mehr auf dieses, auf diese alte weiße Männerliteratur und deren Befindlichkeiten und warum sie nicht zu einer Beziehung fähig sind und über dieses, ne, diese typischen Themen, die halt so gesetzte Schriftsteller so haben. Da hatte sie sich irgendwie aufgeregt und dann habe ich mir gedacht, ja klasse, dann lesen wir doch mal das Buch einer Frau, einer Protagonistin, die genau dieselben Probleme hat und genau dasselbe erzählt wie ein alter weißer Mann auch, nur dass es halt eine Frau ist. Und dafür gibt es, glaube ich, heutzutage viel Applaus. Wenn man
das liest. Das stimmt, aber das finde ich auch auf eine Weise ganz schlimm. Also ich weiß ja, wie du es meinst, aber ich finde es... Ich finde so eine Pauschalisierung wie alte weiße Männer, was beinhaltet das alles? Das beinhaltet mit die klügsten Männer des Landes wahrscheinlich, weil sie alt und weiß sind, weil sie weiße Haare haben. Und ich finde es ganz, ganz gefährlich, dass so, das ist auch so aus Amerika. Ich glaube, es kommt so aus Amerika. Das
ich glaube
so
auch, ja.
Typische Old White Man oder so.
Ja.
Aber trotzdem.
Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Andreas.
Toll, dass du sowas mitgebracht hast und dass du dich daran getraut hast, Mann.
Ja.
Und auch mal die andere Perspektive beleuchten möchtest.
Genau.
Hast du dir den Titel gewünscht?
Der ist super nervig. Ich glaube, da werde ich ganz viel schneiden, damit man das im Hintergrund nicht ertragen muss gleich.
Gut. Ja, dann erzähl doch mal. Fang du doch mal an.
Soll ich anfangen?
Ja, fang doch mal an.
Ja, okay, also... Ja, Autorin ist Chloé Delhomme, eine ganz interessante französische Autorin, die auch schon einiges an Preisen bekommen hat, die in Frankreich sehr, sehr, sehr bekannt ist, vielfach ausgezeichnet worden schon. Und der Liebeskind Verlag hat jetzt mal einen ihrer Romane mal übersetzen lassen. Gibt, glaube ich, nicht so viele, nicht so sonderlich viel von Chloé Delhomme hier zu lesen, hierzulande. Mhm. Liegt wahrscheinlich daran auch, dass es eine Frau ist.
Und nicht alt und weiß.
Genau. Würden jetzt wahrscheinlich wieder irgendwelche Feministinnen dann sagen, ja, das liegt ja auch daran, dass es eine Frau ist und dass nur Männer in den Verlagen das Sagen haben und so weiter.
Was nicht wahr ist, ne? Also de facto ist das nicht wahr. Es gibt so viele Frauen in Verlagen. Ja. Ich habe eigentlich fast nur mit Frauen zu tun in dem Verlag, wo ich veröffentliche.
Ja, ja. Auf jeden Fall geht es hier, also schreibt sie ja über eine Frau, 46 Jahre alt, hat sich gerade von ihrem Mann scheiden lassen und ist jetzt auf der Suche nach einem neuen Mann, denn es geht um Athlet Bertel, heißt sie.
Aha, was ist das für ein Name?
Weiß ich auch nicht. Ich finde den Namen auch irgendwie. Athlet Bertel. Ich finde die Namen auch irgendwie schwierig. Und ich habe dann auch gedacht, okay, Athlet Bertel, warum heißt die so? Also es gibt ja meistens Gründe, ne, warum Schriftsteller ihren Protagonisten diesen Namen geben. Und ich finde Athlet Bertel, obwohl sie eigentlich eine Frau ist, also die hatte halt immer einen Mann, die war immer mit Männern zusammen. Also deshalb gehe ich jetzt mal davon aus, dass es eine attraktive Frau ist. Mhm. Aber ich finde, attraktive Frauen, wenn man jetzt irgendwie ein Autor ist, dann denkt man sich für so eine Frau doch einen anderen Namen aus.
Also, gut, man will es sich besonders schwer machen und nimmt einen richtigen Scheißnamen, um sie dann noch trotzdem attraktiv. Das ist die eigentliche Kunst.
Ja. Aber vielleicht spielt das auch gar keine Rolle. Vielleicht deute ich da auch zu viel rein. Auf jeden Fall, Adele Bertel ist 46 Jahre alt, sie ist frisch geschieden. Und wir haben August und sie zieht also in ihre kleine Wohnung ein in Paris.
Paris ist leer im August. Die fahren alle in Urlaub.
Ja.
Frankreich hat ja immer komplett im August Urlaub und da ist Paris ausgestorben.
Und es ist wahnsinnig heiß.
Es ist irre heiß.
In Paris dann auch.
Ja, es ist irre heiß.
Ja.
Und es ist nicht so, dass, wenn man Paris mal sehen will, fährt man da bestimmt nicht im August hin.
Und hier schon so der erste kleine Satz, über den ich das schon gestolpert bin beim Lesen. Ich finde, dass Chloé Delhomme sehr, sehr gut schreibt. Also sie schafft es immer wieder, so Sätze zu formulieren, wo man so hängen bleibt und die irgendwie gut findet. Und sie beschreibt Paris als den einzigen Ort, wo die Leute zügig gehen und gut gekleidet sind.
Ach, das ist gut.
Finde ich irgendwie lustig. Genau, Athlet Bertel, ja. Sie irgendwo wird aufgelistet, also sie hatte 8 Liebhaber und einen Ehemann, also immer so hintereinander. Also sie war nie lange allein. Und das ist jetzt für sie natürlich eine kleine Probe, ne? Also wie lange wird es wohl dauern? Sie sagt auch, ja, ich finde auf jeden Fall jemanden wieder. Das Schöne an dem Buch ist, was die Autorin hier macht, ist, dass sie den Leser schon darauf vorbereitet, nee, findet sie nicht.
Ach, das weiß man gleich, oder?
Das weiß man gleich. Das weiß man gleich, weil die Autorin schreibt so über Adlet Werfel. Dies ist die Geschichte einer Rose, die noch nicht weiß, dass sie zum Mauerblümchen wird. Also relativ auf den ersten Seiten. Also du denkst so, aha, alles klar. Wird wohl nicht ganz so einfach. Also sie scheint auch, diese Adlet Werfel scheint es auch zu unterschätzen. Dadurch, dass sie eben halt immer irgendwie mit einem Mann zusammenlebte, denkt sie jetzt, ne, das wird jetzt immer so weitergehen. Und ja, hat mich jetzt zwar scheiden lassen, war ja auch langweilig da. Ne, und weil es langweilig war, denkt sie, ach, dann ziehe ich hier einfach mal aus, richte mich wieder neu ein und mal gucken, wer dann jetzt so als nächstes kommt. So geht sie an die Sache.
Ja, mit dieser Einstellung.
So geht sie an die Sache ran. Sie scheint aber von sich selber nicht zu wissen, dass sie in ihrer zweiten Lebenshälfte angekommen ist. Und das kann für eine Frau problematisch sein, ja. Weil sie muss nämlich feststellen, beziehungsweise die Autorin stellt das auch immer klar, sie kann zwar jetzt in Clubs gehen und Abendtermine besuchen ohne Ende, aber da wird sie leider mit Frauen in Konkurrenz treten, die wesentlich jünger sind als sie und deshalb auch besser aussehen als sie. Und das ist Adlet Werfel, glaube ich, nicht so klar gewesen, als sie sich eben halt von ihrem Mann getrennt hat, um in ihre kleine Wohnung da nach Paris oder in Paris halt umzuziehen und in eine kleine Wohnung zu ziehen.
Wenn man dann nicht alleine sein kann,
genau.
Wird man sie ja offensichtlich nicht kann.
Genau, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass mir diese Adlet Werfel auch überhaupt nicht sympathisch ist.
Das heißt, du liest ein Buch einer Protagonistin, die dir nicht sympathisch ist.
Ist mir absolut nicht sympathisch. Und zwar spätestens an der Stelle, wo sie hat vier Freundinnen, die hier auch eine große Rolle spielen. Und es ist auch gut, dass sie diese vier Freundinnen hat, weil sonst wird es wirklich echt düster aussehen um Adlet Werfel.
Und die sind in Paris alle.
Die sind alle in Paris und sie treffen sich auch regelmäßig. Und sie treffen sich... Eines Abends kommen sie so zusammen und dann geht es halt auch darum, sie wollen sie natürlich unterstützen. Also die Freundinnen wollen natürlich auch, dass sie jetzt die Les wieder in einer Beziehung ist, einen tollen Mann kennenlernt. Und da sagt sie allen Ernstes, sie träumt von einem Mann, der muss eine Eigentumswohnung haben und der muss sie umsorgen.
Ach du Schande.
Und das hat mich echt wütend gemacht.
Ja, das verstehe ich.
Weil wie kann man denn bitte in dem Alter mit 46 Jahren sich hinstellen und sagen, ich will einen Mann mit Eigentumswohnung, der mich umsorgt. Also...
Dann sollte man das vielleicht doch auf so einer Plattform versuchen, weil da kann man ja all sowas eingeben. Und wenn dann einer aus Versehen eingibt, wie er wohnt, Eigentumswohnung, dann ist es doch super. Warum bist du so irritiert? Warum
ja, weil hier ständig einer so die Nase hochzieht, das nervt mich gerade total.
Naja, vielleicht ist das der Hund neben ihm.
Nein, das ist der Typ, der da hinten sitzt.
Ah, okay. Leute machen komische Sachen.
Willst du das?
Ja, jetzt habe ich es auch gehört. Aber, also, sie sucht an. Warum macht er das?
Weiß ich nicht.
Wir haben keine Maskenpflicht mehr. Der trägt auch keine Maske.
Wirst du das?
Er hat sich das angewöhnt. Vielleicht war das so eine Marotte. Und unter der Maske hat man das nie gesehen, dass er das macht. Und so hat er Luft geholt. Dass er so einschnitt. Weißt du?
Ja.
Du brauchst nicht so sorgenvoll zu gucken.
Der doch, mich nervt das voll.
Geh doch hin und sag ihm das. Nimm das am Mikro aber mit, weil das will ich hören, wie du ihm das sagst.
Nee, geht
ob er welche Probleme er mit seiner Nase hat.
Ja, scheint er fast noch, aber er geht jetzt.
Man kann jetzt auch nicht mehr einfach die Zunge rausstrecken.
Hast du das unter der Maske gemacht?
Unter der Maske. Ich sage mal so, ich habe von Leuten gehört, die es gemacht haben. Vielleicht sind die Gesichtszüge komplett neue.
Ja, das kann sein.
Ja.
Na, auf jeden Fall, da bin ich richtig sauer geworden auf diese Frau, weil ich dachte, nee, also so jemanden würde ich auf gar keinen Fall kennenlernen wollen.
Nee, ich auch nicht.
Und ich frage mich echt, wie kann man sich bitte mit 46 Jahren, ich meine, die hat einen guten Job, die betreut Autoren, die kommt aus der Verlagsbranche.
Ach so, okay.
Ne, also die muss irgendwie Romanautoren betreuen und dafür sorgen, dass die in der Presse irgendwie erscheinen. Das ist auch ganz lustig zu lesen.
Eine Frau in der Verlagsbranche, das ist ja schon ein bisschen feministisch wahrscheinlich.
Ja?
Ja, weil da, also bei Verlagen, das ist ja mit dem Vorreiter, mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dass wir uns für Gleichberechtigung einsetzen, richtigerweise. Und so. Ich glaube, dass eine Frau ist, die wird ja eine gewisse Bildung haben, wenn die beim Verlag arbeitet,
ja.
Wird ein kulturelles Interesse haben. und wird auch Veränderungen in der Gesellschaft bauen. Das tun alle Menschen, die ein bisschen intellektuell sind.
Ja, und ich gehe auch mal davon aus, sie ist belesen, sie ist intelligent und stellt sich mit 46 Jahren hin, ich will meinen mit Eigentumswohnung nämlich umsorgt. Also,
das ist schrecklich.
Da habe ich gedacht, was bist du denn für eine?
Ey? Ja.
Und sie ist...
Hast du eine Eigentumswohnung eigentlich?
Ich nicht. Nee. Nee, nee. Ich habe immer gedacht, ich kann mir das gar nicht erlauben. Aber wahrscheinlich hätte ich vor 20 Jahren nicht locker zum Bankberater gehen können und sagen, hier,
Eigentumswohnung. Ich will auch eine Frau kennenlernen.
Genau, die suchen ja immer Männer mit Eigentumswohnung. Ja, und da bin ich echt sauer geworden, weil sich ja auch gerade die Frauen ganz anders darstellen, ne? Gerade jetzt. Also die auf jeden Fall laut immer zu hören sind in den sozialen Netzwerken oder wo auch immer, die sind ja immer wahnsinnig unabhängig und oder pochen drauf, dass sie wahnsinnig unabhängig sind und tolle Jobs haben und das alles gar nicht brauchen. Mhm. Und dann lernst du hier eine Frau kennen mit 46 Jahren, ich suche einen Mann mit Eigentumswohnung, der mich umsorgt. Das fand ich schon ziemlich krass und deshalb mochte ich diese Frau überhaupt nicht. Und sie scheint auch wahnsinnig gestresst zu sein in ihrem Job. Also ein großes Thema ist, dass überall, wo sie hinkommt, das Lexotanil genommen wird. Das ist irgendwie ein Beruhigungsmittel, habe ich gelesen. Mhm. Und also sie nimmt das und diverse andere Leute, die in der Verlagsbranche tätig sind, nehmen auch dieses Lexotanil, was übrigens, habe ich gelesen, 2016 offiziell vom Markt genommen wurde. Ach. Aus wirtschaftlichen Gründen hat Roche, heißt der Hersteller.
Aber nicht Roche, nicht Yves Roche.
Nein, Roche. Dieser Chemiegigant, dieser französische Chemiegigant Roche.
Stimmt, ja, kenn ich.
Auf jeden Fall nehmen das da ganz viele in der Verlagsbranche offenbar. Und sie also auch. Und sie kommt auf jeden Fall, sie merkt auch immer, sie kommt auch überhaupt nicht klar. Sie kommt auch nicht damit klar, dass sie in der zweiten, Lebenshälfte ist. Sie schaut sich im Spiegel an, ihre Haare fallen auf sie herab wie so Tentakel von irgendwas. Das wird so ganz ekelhaft beschrieben. Sie merkt irgendwie, das wird nicht so leicht jetzt. Ne? Und das ist echt richtig, richtig schön zu lesen. Sie holt sich dann auch irgendwann eine Kapsel gegen die Einsamkeit. Mhm. Und versucht also irgendwie jetzt klarzukommen. Sie versucht aber irgendwie auch auf Teufel komm raus, einen Mann kennenzulernen. Sie ist wahnsinnig bedürftig und da strahlt sie auch aus.
Ja, das glaube ich sofort. Ja. Das glaube ich sofort.
Und da würde ich auch sofort sagen, lass es.
Ein bisschen so desperate sitzen sie da so an der Bar. Sind immer die Letzten, die da noch sitzen, weil vielleicht passiert ja noch irgendwas. Solche Leute kennen wir doch alle.
Genau.
Und was du auch gesagt hast mit den Tentakeln, dass dann die Haare so wie Tentakel runterfallen und ausfallen. Das heißt ja auch, sie kommt mit sich selbst ja überhaupt nicht klar.
Überhaupt nicht.
Und dann soll sie noch einen anderen, das funktioniert halt.
Ja, ja.
Das weiß also, man ja auch.
Die ist überhaupt nicht in ihrer Mitte. Sie ist gestresst vom Job, die will unbedingt einen Mann haben, die lebt in einer kleinen Wohnung.
Hat man Mitleid mit der als Leser?
Überhaupt nicht. Nee. Ich hab große Lust gehabt, diese Frau scheitern zu sehen, weil mich das so wütend gemacht hat. Und ich glaube auch, das ist auch die ist natürlich auch die Absicht von der Autorin. Die Autorin selber, die ist wesentlich jünger. Und ich glaube, ich unterstelle das jetzt einfach mal, dass diese Autorin erlebt, dass es ganz, ganz viele von diesen Frauen gibt, die so denken und so leben. Mhm. Und dass das eine absolut beißende Kritik und eine absolute Absage an diesem Frauentyp ist. Und deshalb hat sie dieses Buch geschrieben. Mhm. Und du hast am Anfang auch das Gefühl, dass sie große Lust hat, auch diesen Frauentypus scheitern zu lassen. Nach allen Regeln der Kunst. Und es gibt so eine herrliche Szene. Also das eine ist, sie versucht jetzt herauszubekommen, okay, Mann kennenlernen, wie geht das denn? Also wo denn überhaupt?
Ja.
Und dann gibt es so eine Auflistung, ne, wo sich Paare eben halt auch so kennenlernen, unter anderem auch beim Einkaufen. Sie hat irgendwie so eine Statistik gefunden, dass Männer und Frauen sich eben halt auch im Supermarkt kennenlernen.
Beim Klopfen auf die Melone.
Wieso beim Klopfen auf die Melone?
Ja, so in der Gemüseabteilung, wenn dann so Leute so sich austauschen, ob das. Ich habe einen Film gesehen, da wird so ein Mann zu so einem totalen Hausmann und klopft auf so eine Melone in so einem Supermarkt. Das ist ein ganz alter Film. Und die Frau sagt, oh, können Sie das auch mal auf meiner Melone machen? Ist die auch schon reif? Weiß ich nicht, warum ich da jetzt gerade drauf komme. Das finde ich immer lustig.
Und das, hier gibt's echt so eine herrliche Szene.
Ja.
Von wegen bedürftig, ne? Mhm. Ihre Freundin ihre Freundinnen oder eine ihrer Freundinnen sagt zu ihr, sie hat eine Krankheit und diese Krankheit heißt Hochzeitsjucken. Sie hat das Hochzeitsjucken.
Ach, sie will auch wieder heiraten.
Ja, ja, genau. Also, beziehungsweise, naja, auf jeden Fall mit einem Mann zusammen sein.
Ja.
Und ihre Freundin hat dafür diesen Begriff, sie hat das Hochzeitsjucken.
Aber das erklärt doch das Cover.
Echt?
Hochzeitsjucken.
Genau. Ach so, ja, so. Von wegen.
Finde ich so, ja. Guck, das haben wir jetzt zusammen erarbeitet.
Ja, ist das nicht toll. Und ihr Problem ist auch, dass sie sich wahnsinnig ungesund ernährt. Sie sitzt also zu Hause und frisst nur irgendwelche Käseschips und so gar nichts. Und die Freundin sagt auch, pass mal auf, du musst auch mal damit anfangen, dich viel gesünder zu ernähren. Und dann geht sie in so einen Bioladen. das ist irgendwie auch ganz cool. Sie ist doch keine 5 Minuten in dem Geschäft, aber sie möchte am liebsten sterben. Sie versucht zu begreifen, was mit ihr nicht stimmt. Es muss an ihr liegen, so viel ist klar. Diese Leute verkörpern die Vernunft, das Wohlbehagen. Sie respektieren ihren Körper, sie schützen ihn und schützen die Natur. Bérangère, also eine Freundin von ihr, hat gesagt, dass der Laden genau der richtige ist. Sie hat ihr Beeren und Körner empfohlen, die Marke einer Hefe genannt. Adelaide stößt sich an den Auslagen und taumelt durch die Sonderangebote von Bulgur und Rübensaft. Das Gemüse ist voller Erde, der Salat welk. Die Nudeln haben eine seltsame Farbe. Die Kräutertees groteske Namen. Gleich fängt sie an zu heulen. Und sie guckt sich da so um und kommt überhaupt nicht klar mit diesem Laden. Und dann passiert Folgendes. Sie stößt gegen einen Mann, der Porree auswählt. Um die 40, warmer Wollmantel, zinnoberroter Schal. Die Nase nicht sehr groß, aber ausreichend, um sie an Wladimir zu erinnern. Wladimir ist irgendwie so ein Typ, mit dem sie immer so Zwiegespräche führt. Der ist aber gar nicht da. Aber Wladimir hat eine große Nase. Adelaide fällt ein, dass sich 1% der Paare beim Einkaufen kennenlernt. Da sie zum ersten Mal in diesem Laden ist, muss sie ihr Anfängerglück nutzen. Sie denkt sich, dass es eine lustige Geschichte wäre. Ich habe Richard kennengelernt. Er hat Porree und Paprika gekauft. Sie hat Lust, ihn Richard zu nennen. Er hat etwas von einem Richard oder Edouard oder Jean irgendwas. Wegen des roten Schals. Das ist Kaschmir, Qualitätsware, wahrscheinlich dreifädig. Adelaide sucht 3-4 Kartoffeln aus, steckt sie in eine Papiertüte. Richard wählt ein grünes Gemüse, das Adelaide nicht kennt, und ein Stück Kürbis. Sie fragt sich, wie ein Leben aussieht, in dem man sich von Porree und Kürbisstücken ernährt. Ob sie imstande ist, von Porree-Gerüchen umwabert Lust zu empfinden.
Ey, das ist ja wahnsinnig witzig.
Ja, das ist echt.
Ist das Buch die ganze Zeit so?
Ja, das ist teilweise
das echt. Das gefällt mir total gut, sowas.
Ja, das ist teilweise echt lustig.
Ich war neulich auch in einem Bio... Achso, du willst weiter was von
mir? Nee, erzähl ruhig.
Ich war neulich in einem Bioladen, weil meine Tochter neuerdings Vegetarierin ist. Und ich musste also, weil wir grillen wollten, musste ich eine vegetarische Wurst in so einem Hamburger Bioladen kaufen.
Ja.
Wo viele dieser Klischees übrigens auch stimmen, die du da gerade so aufgezählt hast. Aber ich vegetarische Würste gekauft und die gegrillt.
Ja.
Und die wurden halt irgendwie nicht braun. Also alle Würste waren fertig, nur die sahen immer noch genauso aus, als ich sie aus der Packung genommen habe und auf den Grill gelegt habe. Und dann dachte ich, ey, die müssen noch mal braun werden. Da habe ich richtig Feuer gegeben und dann schrumpelte sich das da drunter irgendwie zusammen. Aber das sah immer von außen immer noch genauso aus. Und diese Wurst war völlig ungenießbar. Sie hat dann so 1-2 Stücke genommen. Papa, das schmeckt nicht. Oder? Und dann haben wir die alle probiert. Das war absolut ungenießbar, diese Wurst.
Ja.
Und dann habe ich die, und du weißt, ein Hund frisst alles.
Ja.
Und dann habe ich ihm halt dieses Stück Wurst hingeschmissen. Da hat er demonstrativ das Maul zugemacht und die Wurst an seinem Maul abprallen lassen. Dann räuchte die da so über den Boden. Aber zurück zu deinem Buch, das ist ja super lustig.
Ja, und dann geht's ihm das so weiter. Dann ist sie so kurz vor der Kasse und da passiert, dass Richard, wie sie ihn am liebsten nennen würde, lässt versehentlich seine 3 Porree-Stangen fallen. Natürlich denkt Adelaide sofort, das Schicksal will es so. Sie bückt sich eilig, hebt die Stangen auf und reicht sie ihm. Noch nie ruhte so viel Hoffnung auf Suppengemüse. Ihr Blick umschmeichelt seinen, ihre Lippen öffnen sich leicht, ihr bleibt der Atem stehen. Richard sagt vielen Dank. Und plötzlich, in 3 warmherzig ausgesprochenen Silben, stürzen all ihre Fantasien zusammen, wie Festungsmauern. Nicht raffiniert, sondern affektiert. Richard ist schwul, kein Zweifel. Adelaide ist am Boden zerstört. Sie lässt ihre Sachen auf das Band fallen. Richard verabschiedet sich mit weicher Stimme von dem Kassierer und verschwindet im Regen. Und dann am Ende steht er noch, Adelaide ist frustriert und vor allem sehr beunruhigt über die Heftigkeit ihrer Entzugserscheinungen, die sogar ihren schwulen Detektor lahmgelegt haben. Und allein in dieser Szene, da ist ja, so viel drin, da lernen wir sie doch super kennen. Ne?
Super, super. Und sah auch dieser, und deswegen verstehe ich auch, wenn du sagst, sie hat auch so Spaß dran, sich selbst scheitern zu sehen und was sie eigentlich damit sagen will. Ja. Das ist ja wahnsinnig witzig. Das erinnert mich an so eine gute Kolumnistin.
Ja,
also
genau.
Die so,
genau.
So Momente ja. beobachtet.
Richtig.
Ne? Also,
richtig.
Also ein bisschen das Buch, was du letztes Mal vorgestellt hast.
Ja. Ja. Genau. Und genauso schreibt die Chloe Delorme. Also wirklich ja. großartig, wie diese, also da, sie lässt, also allein schon ihre Protagonistin in einem Bioladen so scheitern zu lassen, mit diesen ganzen Formulierungen, dieser Szenerie, ja. die sie da aufbaut, es ist einfach sensationell.
Die würde gute Beobachterin sein.
Ja, auf jeden Fall. Und von diesen Szenen gibt es wirklich eine ganze Menge. Mhm. Und deshalb ist das Buch auch so fantastisch zu lesen. Und es ist dann auch so, natürlich lernt sie jemanden kennen, sie lernt Martin kennen, das ist irgendwie so ein Anfang 50 dicker Typ, irgendwie auch so ein Suchtmensch. Und sie lernt ihn auf irgendeinem Termin kennen, den sie organisiert hat. Mhm. Und sie küssen sich zum ersten Mal bei einem Song der Smiths.
Oh, das finde ich sympathisch.
Ja.
Der ist doch nicht so blöd.
Ja. Sie ist auf jeden Fall großer Fan der 80er.
Meat is Murder.
Ja, genau. Sie hat auch eine Playlist, die nennt sie New Life. Mhm. Also sie ist großer Fan der 80er. Ja, das könnte sie einigermaßen sympathisch machen. Aber sie ist halt auf mich, also sie ist mir jedenfalls überhaupt nicht sympathisch.
Ja. Und obwohl du auch ein Faible für 80er hast. Hast du eigentlich, wenn du Simple meinst?
Nee, war ich nicht. Okay. Mein Problem ist, also eine Freundin von mir hat mir ganz viele Videos geschickt, übrigens in einer fantastischen Qualität.
Ja.
Also was ja. Handys heute...
Ja, war bestimmt eine, Huawei.
Eine Wahnsinnsqualität. Nee, Huawei war sie. Die hat das neueste iPhone
dazu. Ah, okay.
Eine Wahnsinnsqualität. Und ich habe gesagt, hey, nimm mal ein ganzes Stück auf. Hat sie aber leider nie gemacht.
Soll ja super gewesen sein.
Ja, aber ich finde ja, er kann live überhaupt nicht, er singt live wirklich überhaupt nicht gut.
Nee, also ich habe das früher mal in den 80ern gesehen, da fand ich den super. Mhm. Na gut. Ja. Aber das nur am Rande, weil also 80er Jahre, muss ich sagen, sind ja beide in den 80ern aufgewachsen mit der Musik, da ja. verbindet uns ja schon immer noch so ein bisschen mit der Zeit. Deswegen habe ich das mal gefragt.
Ja, ja, ja. Na, auf jeden Fall ist sie Fan der 80er und sie lernt halt diesen Martin kennen. Und das geht aber auch nicht gut. Es gibt so eine herrliche Szene, muss ich auch noch mal kurz vorlesen, ja. mit diesem Martin. Also sie laufen da irgendeine Straße entlang in Paris. Als sie die Straße entlang laufen, sagt Martin, falls sie von Zombies angegriffen werden, wird er sie opfern. Er findet das logisch, weil sie nicht so schnell rennen kann. Sie würde ihn aufhalten. Adelaide weiß nicht, was sie mehr erschreckt, dass Martin unverhofft die Möglichkeit eines echten Zombie-Angriffs in Erwägung zieht, dass er sie ihnen zum Fraß vorwirft oder dass er sie so schlecht kennt. Sie würde sich besser aus der Affäre ziehen als er. Sie ist zwar keine Sprinterin, aber doch schneller als Martin, der älter, fetter, schlaffer ist. Und vor allem hat sie einen ausgeprägten Überlebensinstinkt. Dass er das nicht spürt, zieht er den Boden unter den Füßen weg. Von da an misstraut sie ihm und liebt ihn viel weniger. Aber ich finde das auch so genial. Wie kann man bitte seiner Begleitung sagen, ey, wenn uns jetzt Zombies angreifen würden, ich würde dich hier stehen lassen. Das ist auch wieder so, super. Sowas kann auch nur dieser Chloé Delorme irgendwie einfallen. Das habe ich so auch noch nirgendwo gelesen. Ja. Also wirklich sensationell.
Hat die denn am Ende des Buchs irgendeine Erkenntnis, dass das so nicht funktioniert? Oder gibt es irgendwie so ein Fazit für sie?
Ja, ja, gibt es auf jeden Fall. Ich wollte nur noch kurz noch einen Satz.
Aber das Ende sollte man ja auch nicht erzählen.
Ich wollte noch kurz, doch, können wir ruhig machen. Es gibt noch einen Satz, den ich auch schön fand. Martin roch aus allen Poren nach Pflegeheim. Wir erleben also eine Frau, die an mehreren Fronten so zu kämpfen hat, auch im Job. Im Job läuft es auch nicht so gut. Sie wechselt dann irgendwann auch den Verlag und sie geht zu einem kulturell wertvolleren Verlag, wo auch nicht so viel Druck da ist, wo sie aber trotzdem von ihr erwartet wird. Also wenn sie schon hierher kommen, also dann klar, muss das auch einen Effekt haben. Mhm. Und der heißt komischerweise der Humpty Dumpty Verlag. Mhm. wo ich auch, warum heißt der so? Humpty Dumpty, das ist ja so ein albernes Wort. So ein Kasperkram, so ja. Humpty Dumpty, damit verbinde ich so Kasperkram irgendwie. Weiß ich
also
auch nicht.
Sie hat kein Faible für gute Namen offensichtlich.
Ja, aber das muss, aber damit will sie uns doch irgendwas sagen. Also Humpty Dumpty Verlag, was soll das?
Ja, das ist irgendein egal Verlag, ne? Ja. Wahrscheinlich.
Kann sein, ja.
Und dann kulturell wertvoller als der andere.
Ja, also die wirklich anstrengende Bücher rausbringen.
Ja.
Da arbeitet sie dann später. Und ja, ich muss sagen, also natürlich gibt es ein Fazit. Ich hab ein Problem mit diesem Buch. Mhm. Und zwar ist das ja so, die Autorin bereitet dich ja darauf vor. Ne? Ja, das ist die Geschichte eines Mauerblümchen. Ne?
Ja.
Da kommen auch noch ganz andere Sätze oder irgendwo steht so, ja, Adlan möchte am liebsten sterben. Wegen irgendwas mal wieder. Und die Autorin kommentiert das so, ja, das wird ihr in den nächsten Monaten noch oft so gehen. Mhm. Und trotzdem erlebst du nicht dieses totale Scheitern, sondern die Autorin versucht, das irgendwie persönlich zu gestalten und erfindet zwei Enden. Mhm. Also das eine Ende ist, sie lernt jemanden kennen und alles wird gut. Das andere Ende ist, sie arrangiert sich mit ihrem Single-Dasein, also das, was ich eigentlich von Anfang an von ihr eigentlich erwarte, aber dazu ist die Frau natürlich nicht fähig, weil sie halt die ganze Zeit immer mit Männern zusammen war. Gibt ja auch viele Frauen, die so durchs Leben gehen. Die sind ja nicht lange allein. Ne? Kennen wir ja auch. Ne? Die sind nicht lange allein, die trennen sich dann und zack, zwei Wochen später oder lass es maximal drei Monate später sein, sind die wieder mit jemandem zusammen. Und so geht das ja die ganze Zeit.
Ja, ja.
Die haben ja gar nicht gelernt, mal mit sich selber
rein zu sein.
Genau.
Ja.
Und,
aber
die sind nicht 46.
Ja. Es hat also zwei Enden.
Es hat zwei Enden. Also das eine ist, sie lernt tatsächlich jemanden kennen und das läuft auch ganz gut. Und da ist eben halt das Ende okay. Also aber
das
hat sie
soll
halt
das? Warum zwei
Enden? Das finde ich. Ja, und sie schreibt dann so, ja, es könnte aber auch so mit ihr enden. Und dann eben halt, also sie bleibt irgendwie Single, sie lernt, sie stellt fest, dass sie hat ja ihre Freundinnen, Freundschaft wird ein ganz, ganz großer Wert, was klar ist, gehe ich auch mit, natürlich haben Freundinnen unfassbaren Wert.
Ja,
ne? Also Freunde sind immer da, die sind auch dann da, wenn deine Frau dich verlässt. Mhm. So, und das ist natürlich der große Wert von diesen Freundschaften.
Ja.
Freunde lassen dich auch mal machen.
Ja.
Das ist ja ganz, ganz wichtig. Und das ist eben halt auch dann Thema, also Schwesternschaft. Ne? Also Schwesternschaft ist wichtig, auch für Adlaid, für diese Frau. Und das finde ich so ein bisschen schwierig, weil ich finde, wenn du schon so eine Erwartungshaltung bei deinen Lesern aufbaust, dann zieh durch.
Ja.
Also dann wirklich, dass sie mit allem, was geht, scheitern.
Mhm.
Jedenfalls, wenn es darum geht, jetzt wieder irgendwie einen Mann zu finden und irgendwie aus dieser Lage rauszukommen.
Ja, ja. Ich finde ja Bücher mit zwei Enden komisch. Es gibt auch, es gab vor ein paar Wochen mal bei Höhle der Löwen irgendwie so ein Deal, wo ein Deal bekommen hat, weil er Hörbücher produzieren wollte mit unterschiedlichen Enden.
Ja, das habe ich gesehen. Ja, habe ich gesehen.
Ich finde, das ist eine künstlerische Bankrotterklärung, sowas. Ich bin doch als Autor, will ich doch nicht so, und guck mal, lieber Leser, jetzt kannst du so enden oder so, ganz wie du magst.
Ja, genau.
Furchtbar.
Ja, finde ich auch.
Und wer soll denn sowas, ich würde sowas im Leben nicht kaufen oder mir anhören.
Ich auch nicht.
Fürchterlich.
Also wenn ich mir ein Hörbuch anhöre, ich will halt das Buch, dann will ich einfach nur passiv zuhören.
Ja.
Der Geschichte folgen.
Ja, genau.
Und dann nicht irgendwie noch eingreifen müssen oder so.
Und ich finde das auch so, der muss sich ja was, die Autorin, der Autor muss sich ja was gedacht haben.
Ja, eben.
Also finde ich komisch mit deinen zwei Enden. Und sonst finde ich, klingt das super.
Ja, ich finde es auch, ich find's irgendwie unnötig. Also ich glaube, dahinter steckt so die Angst irgendwie, dass man irgendwie doch so ein persönliches Ende haben will.
Ja, gut.
Jetzt werden hier gerade ständig Stühle zusammengeschoben.
Ja, das geht vorbei.
Das geht auch irgendwann vorbei. Auf jeden Fall ein Satz noch.
Ja.
Den ich auch gesagt habe. Also Adlaid ist jetzt wirklich so am wir sind so relativ.
Das ist nicht der Mann, der so schnell geatmet hat, oder?
Es ist ganz wichtig, dass die Stühle direkt nebeneinander stehen und dicht an dem Tisch zusammengeschoben. Das ist das ganz wichtig.
Aber unterm Strich sind es auch nur Gartenstühle.
Ja.
es ist jetzt kein Restaurant in dem
Sinne. Ich glaube, es gibt ja so
Menschen,
es gibt ja so Menschen, ich gehöre auch irgendwie dazu, da muss alles immer so gerade auf dem Tisch liegen.
Da gehöre ich dazu.
Ja.
Das ist mir nie aufgefallen. Wir haben 7 Jahre neben dir am Schreibtisch, das war immer sehr ordentlich.
Ja, der war sehr.
Das war sehr, sehr ordentlich. Das stimmt.
Und dann erinnert mich
du hast dich total an unordentlichen Schreibtischen gestört.
Ich hasse das.
Da musst du doch ein Mitgefühl mit diesem Mann haben.
Ja, daran erinnert mich das gerade irgendwie. Es macht nur so widerliche Geräusche, wenn er das macht. Auf jeden Fall, also wir sind jetzt relativ am Ende des Buches. Also Adelaide ist jetzt, genau, sie hat jetzt einen Typen kennengelernt. Und dann gibt es ja noch so einen Satz, wo dann eben halt auch nochmal klargestellt wird, ne? Also Adelaide geht es jetzt nicht mehr darum, abgesichert zu werden. Also sie hat sich schon so ein bisschen gewandelt. Also sie hat jetzt nicht mehr die Einstellung, ich brauche jemanden mit Eigentumswohnung, der mich umsorgt. Das ist jetzt Geschichte. Also das hat sie dann begriffen, dass es darum nicht gehen kann mit ihren 46 Jahren. Hat sie das endlich mal gelernt.
Wobei, immerhin.
Mittlerweile ist sie, glaube ich, 47.
Nach 200 Seiten.
Mittlerweile ist sie 47. Also das Buch geht so über ich glaube, über 2 Jahre begleiten wir jetzt.
Ja.
Adelaide Bertel. und dann steht hier so ein Satz, der ist den auch ganz schön. Liebe ist, wenn sich 2 Einsamkeiten ergänzen, ohne sich zu verschlingen.
Schön.
Auch ein schlauer Satz, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Ja. Um das nochmal kurz hier nochmal darzustellen, also ne, wir sind das so auf Seite 148, ist nicht mehr
ein
weit.
Ein dünnes Buch, muss genau. Man dazu auch sagen.
Und, ne? Und dann geht es hier so los. Auf der einen Seite, Adelaide findet ihren Auserwählten, es folgt ein Neubeginn, Adelaide gewöhnt sich schnell daran, passt sich rasch einem Leben zu zweit an und 2 Seiten weiter heißt es dann, oder aber Adelaide trifft niemanden. Niemanden, der ihr passt, sie innerlich bewegt und zum Lachen bringt. Also ist die Autorin gibt uns jetzt 2 Möglichkeiten an die Hand, was mit Adelaide passiert.
Ja, habe ich alles zugesagt, mag ich nicht, finde ich auch hingeschissen.
Aber ich finde es auch ein bisschen schade.
Aber sonst ist das zwar super.
Ja,
das und dann, ey, komm, egal, geschenkt.
Ja.
Kommt vor. Vielleicht hat die das auch so Leuten gegeben, die das dann gelesen haben. Sagen, na, ich, ja, das finde ich aber jetzt schade, dass die gar keinen findet. Dann hofft man die ganze Zeit für sie und sagt, ja gut, dann schreibe ich noch ein zweites Ende.
Ja,
bitteschön.
Kann ja. Sein, ne? Glaubst du, dass da so ein
weiß ich nicht.
Jemand reingegrätscht ist? So.
Man darf ein Manuskript nie zu vielen Leuten zeigen. Da das ist auch meine Erfahrung.
Stuhl nochmal um 1 Zentimeter nochmal verschoben.
Ja, aber du musst den Mann doch verstehen. Du bist doch auch so. Ich habe ein Buch mitgebracht, was so ein bisschen deine Rolle eigentlich übernimmt. Weil du hast ja immer ein Herz für so Independent-Autoren, Autorinnen.
Ja, das stimmt.
Ne?
Ja.
Die so in kleinen Verlagen oder so in Selbstverlagen.
Ja, ich glaube, der Verlag ist auch ein Independent-Verlag. Das ist ja jetzt
also ein großer, kommerzieller Verlag.
Ja.
Also ich kenne den. Ich habe davon schon...
Echt jetzt?
Ja.
Ich hatte vorher noch nie davon.
Ich kenne ihn von der Buchmesse. Da haben die immer einen Stand.
Ja.
Es ist ein kleiner, sympathischer Verlag.
Absolut. Aus München.
Aus München?
Ja, okay.
In München.
Ja.
Zu Hause. Ich hätte jetzt gedacht, so... Ich dachte eher so Berlin.
Ja, ne?
So, es klingt nach Berlin.
Ja, stimmt. Ja,
Berlin-Mitte.
Ja.
Hier ist der Liebeskind-Verlag. Ich habe ein Buch mitgebracht. Das heißt Polizeidienst en Française von Elko Laubeck. Elko Laubeck ist hier in der Nähe im Norden ein bekannter Journalist. Hat ganz lange für die Dithmarscher Landeszeitung gearbeitet.
Ja.
Und hat gerade, ist in Rente gegangen. Ich habe ihn immer gemocht als Journalist. Weil er sehr gut geschrieben hat, finde ich. Und das ist auch die Stärke von diesem Buch. Er schreibt einfach gut. Du hast Lust, es zu lesen. Es zieht dich irgendwie rein. Die Geschichte ist so. Es geht um eine Hauptperson, Gerd Pocher. Gerd Pocher ist Polizeihauptkommissar aus Köln.
Ja.
Und
auch gerne Pocher.
Aus Köln. Pocher, ja. Gerd Pocher. Finde ich auch so. Gerd heißt er halt. Der ist um die 50. Das entschuldigt es vielleicht ein bisschen, aber weiß ich auch nicht. Hat man da... Das wäre meine Generation eigentlich.
Ich kenne keinen Gerd aus meiner Generation.
Ich kenne einen und der ist alt.
Ja, den würde ich Onkel Gerd, würde ich kennen.
Genau.
Onkel Gerd.
Onkel Gerd hat wieder Schokolade mitgebracht. Also Gerd Pocher. Und Gerd Pocher macht an einem Austauschprogramm, nimmt er teil. Weil er ganz gut Französisch kann, wird er gegen einen französischen Kommissar ausgetauscht und geht in den Languedoc in die Nähe von Montpellier. Diese wunderschöne Mittelmeerstadt.
Ja, fantastisch. Da würde ich gerne mal hin.
Kann ich dir nur empfehlen.
Ja.
Montpellier ist wirklich ein Hammer. Es ist rau, aber es ist direkt am Mittelmeer.
Ja.
Es ist eine wahnsinnig tolle Altstadt. Es ist eine Studentenstadt, eine sehr junge Stadt. Da ist Rambazamba abends in den Städten. Überall so Straßenkünstler und so total beeindruckend.
Oh, man hätte in Frankreich studieren müssen.
Und ganz tolle Restaurants.
Wo hast du studiert?
Ich habe gar nicht studiert.
Ach so. Okay.
Ja.
Du hast das Leben studiert, als andere an der Uni waren.
Ich habe Ursaal beobachtet. Und Gerd Pocher kommt dahin, hat seinen ersten Tag und wie es dann so ist, wird er mit dem ersten Fall auch direkt konfrontiert. Da wird eine Leiche im Kanal Midi, der Kanal Midi geht bis ins Mittelmeer runter, fast quer durch Frankreich, ist eine total beliebte Strecke von so Touristen, die sich so Hausboote leihen
ja.
und denen dann so runterfahren.
Ja.
Und diesen Kanal Midi, der teilt sich irgendwann, geht in so ein Zwischenbecken über, wo es ganz tolle Austernbänke gibt und so, wo es eine fantastische Austern gibt. Ja. Viele Restaurants, touristisches Gebiet, aber bei Sète, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Sète ist in der Camargue, so eine Salzstadt, ne? Da kriege ich mal so das ganze Meersalz und so.
Sagt mir gar nichts.
Sehr schöne Stadt, ja. War ich auch mal. Ja. Und es wird eine Leiche eingeschwemmt.
Krass.
In so einem Kanal. Und jetzt muss eruiert werden, wo kommt diese Leiche her?
Ja.
Und der Gerd Pocher ist ein kluger Mann. Man lernt ihn immer besser kennen. So im Laufe des Buchs. Am Anfang hat man gar nicht so ein Gefühl für den, aber dann erfährt man immer mehr. Hat auch Familie und so. Und der hat dann den komischen Verdacht, fragt dann auch so, wie sind denn hier die Windverhältnisse und so. Kann der hier längst getrieben worden sein? Und dann geht er in eine Schleuse, ich würde mir gerne mal die Rundschleuse in Akte angucken. Und die Rundschleuse ist ein unglaubliches Bauwerk. Im 17. Jahrhundert schon entstanden.
Echt?
Und das ist die einzige Schleuse, die quasi drei Ausgänge hat. Also die den Kanal verbindet,
ja.
wo du aber quasi abbiegen kannst, auf direkten Weg zum Mittelmeer.
Aha.
Und da wird das Wasser ausgeglichen, auch nicht besonders hoch. Und darin können auch Schiffe drehen. Weil das könntest du ja sonst auf dem Kanal nicht.
Ja, ja.
Und das beschreibt er auch sehr gut. Und er geht in diese Rundschleuse von Akt und beobachtet da eine Schleusenwärterin, die die Schiffe mal rein los, das Wasser reguliert,
ja.
Schleusentore schließt und öffnet. Und die findet er sofort total attraktiv.
Ja.
Fragt sie dann, ob ihr irgendwas aufgefallen sei und so. Und erstmal sagt sie nein, hier ist nichts weiter passiert.
Ja.
Gesteht dann aber, also er verliebt sich sofort in sie und fragt sie, die essen gehen wollen oder was trinken
ja,
wollen.
Ja, verliebt er sich in die Frau oder in die Äußere?
Erstmal die Äußere. Erstmal die Äußerlichkeit. Die scheint sehr attraktiv zu sein. Michelle heißt sie.
Ich verurteile das.
Das ist mir zu oberflächlich. Aber ich sage mal, der Charakter steht nicht auf der Stirn. Michelle ist eine sehr attraktive Frau, ist 25 Jahre alt.
Genau, so muss eine attraktive Frau heißen. Michelle oder Julia oder Jessica oder so. Da so heißen attraktive Frauen. Oder Vanessa. Vanessa ist sowieso. Also. Aber doch nicht Adelaide Bertel.
46. Also er geht mit ihr was trinken. Die kommen sich auch sofort nahe.
Ja.
Das also beruht so auf Gegenseitigkeit.
Ach, da hat er aber auch Glück gehabt.
Ja, das ist sehr großes Glück gehabt. Er verliebt sich sofort in die. Er erzählt auch von seiner Familie gleich bei diesem ersten Treffen. Er hat zwei Kinder, er lebt von seiner Frau getrennt.
Da hat er aber Glück gehabt.
Hat auch nur Stress mit dieser Frau auf den ersten Seiten, ruft sie ihn an und macht ihm immer nur Vorwürfe, dass er sich nicht um seine Kinder kümmern würde. Und so. Im Nachhinein, die Familie kommt ihn da besuchen und so. Also es wirkt völlig anders. Er hat ein total gutes Verhältnis zu seinen beiden Kindern.
Ja.
Also er verliebt sich in diese Frau, landet mit ihr auch im Bett. Und
da hat er aber Glück gehabt.
Ja, der Altersunterschied ist schon gewaltig. Es wird sehr wenig thematisiert. Möchte man jetzt gar nicht so vorwerfen, weil das gibt's ja.
So viel Glück kann es doch gar nicht geben. Das muss ihm doch mal irgendwann auffallen, dass er was nicht stimmen kann.
Das denkst du die ganze Zeit. Das,
ja.
Das ist richtig.
Ja.
Du denkst die ganze Zeit, wieso macht sie das? Und dann kommt folgende Geschichte raus, die erzählt sie ihm auch.
Ja.
Sie war liiert mit einem Typen, der da gefunden wurde, also mit der Leiche. Sie hatte etwas mit dieser
Leiche.
Ja, also als er noch lebendig war. Und der kam zu ihr, hat gesagt, er hätte seine Frau ermordet und die beiden Kinder und so ungefähr, und jetzt sei sie dran, hatte ein Messer in der Hand.
Aber wieso ist sie denn jetzt dran?
Weil er ein totaler Psycho ist.
Ach so.
Und Frauen so ganz für sich besitzen wollte.
Ja.
Und will sie umbringen und sie ist Kampfsportlerin, also wird einmal kurz erwähnt, dass sie so als Hobby Kampfsport betrieben hat. Sie tritt ihm das Messer aus der Hand, es fällt so über die Keimauer,
das Geländer,
über das Keimauer in diese Rundschleuse und er verliert das Gleichgewicht und fällt hinterher und ertrinkt.
Mhm.
Dann wird der halt da, also sie macht dann das Schleusentor auf, also sie hat das Schleusentor aufgemacht, er ist ein bisschen den Kanal runter getrieben.
Richtung Mittelmeer oder im
ja, Richtung Mittelmeer geht es in jedem Fall, nur über einen anderen Weg. Also okay. Kanal mit ihm endet auch im Mittelmeer am Ende. Ja. Sie weint, erzählt ihm das, weil sie das natürlich furchtbar findet. Sie hat ihn im Affekt getötet. So, und dann sagen sie im Grunde, dann fahren sie in dieses Haus von diesem Liebhaber, von diesem ehemaligen, also von der Leiche, und finden tatsächlich eine erstochene Frau vor, grausam zugerichtet, wie auch zwei Kinder. Es ist eine furchtbare Szene. Diese Geschichte scheint von vorn bis hinten zu stimmen.
Ja.
Sieht lecker aus, ne? Die hat da gerade so eine mega Pizza rausgeholt. Super. Also er glaubt ihr das alles, natürlich, er ist auch sehr verliebt, aber dieser Fall wird überprüft und du bist in diesem Buch etwa auf Seite 50 oder so. Das Buch hat 230 Seiten oder was.
Da passiert auf jeden Fall schon wahnsinnig viel.
Da passiert wahnsinnig viel und du denkst so, warum untersuchen die das denn jetzt alles noch so? Die wollen halt die Aussage überprüfen.
Ja. Ne?
Und sie entscheiden, dass das Wasser aus der Schleuse abgelassen werden muss, um zu sehen, ist da das Messer und
ach so.
Also die Tatwaffe.
Ja.
Wenn du diese Rundschleuse schließt, bedeutet das für den Tourismusverkehr in dieser Gegend eine Katastrophe. Weil die können nicht mehr zum Mittelmeer fahren. Ihr Urlaub, den sie so geplant hatten, mit ihrem Hausboot da runterzufahren, ist im Grunde, kannst du abschließen. Der Kanal Medi, ich kenne den auch, der ist ganz toll, aber der ist natürlich auf Dauer auch langweilig.
Ich habe noch nie von gehört.
Das ist ein Kanal. Okay.
Ist das so wie Nord-Ostsee-Kanal oder was? Oder?
Nee, der ist kleiner, der ist viel schmaler. Gesonnen von so Platanen, das sieht ganz toll aus, der ist auch sehr gerade.
Ja.
Aber es wiederholt sich natürlich. Es ist dann auch ein bisschen langweilig. Ich glaube, also man kann schon verstehen, dass die dann auch irgendwann mal ins Mittelmeer wollen oder woanders hin wollen.
Ja.
Das können sie aber nicht mehr, weil diese Schleuse geschlossen wird.
Ja.
Ein Riesentheater, Tourismusbranche, wirft der Polizei vor, völlig übertrieben zu handeln und so. Aber sie ziehen es durch. Diese Schleuse wird nicht mehr geöffnet. Wasser wird abgelassen, um das Messer zu finden, um
krass.
Die Tatwaffe zu finden.
Ja.
In dem Moment denkst du in dem Buch immer noch so, ja, weiß ich jetzt auch nicht, warum muss ich mir das jetzt alles noch, das so glaubhafte Geschichte scheint ja alles zu stimmen. Und gegen Mitte des Buchs wird dir eine komplett neue Person vorgestellt, eine ja. Journalistin. Auch die Art von Pressemitteilung, von Pressekonferenzen und so. Du merkst, dass der Elko Lauberg hat auf Tausenden von
Pressekonferenzen. Ahnung,
ja. Der weiß wirklich, wie das abläuft.
Ja.
Der weiß, was gesagt werden muss. Der weiß, was die Journalisten hören wollen. Der weiß, wie man es dann schreibt. Das sind ganz starke Szenen, weil sie ein bisschen klischeehaft natürlich sind, weil sie genauso funktionieren. Was aber auch irgendwie witzig ist.
Ja, ja.
In der Mitte wird jedenfalls eine so eine Journalistin vorgestellt, relativ kurz. Also sie bräuchte unbedingt eine neue Geschichte und wird von einem Mann entführt.
Ja.
Er packt sie in seinen Kofferraum, in seinem Auto und fährt mit ihr und sie beschreibt halt so, wie sie erst so über Landstraße fahren und dann über so eine Ruckelpiste und so. Sie weiß also nicht, wo sie ist. Er fragt sie dann, ob sie mit ihrer Brust zufrieden sei, auch so aus dem Nichts. Und du denkst, naja, wieso fragt er sie das? Und dann soll sie das auch zeigen und so. Und dann sagt er, ja, das ist soweit in Ordnung. Und dann findet sie auch ganz viele so Brüste in diesem Haus von dem Typen und findet raus, der ist Schönheitschirurg und beschäftigt sich mit der Weiblichkeit von Frauen. Eine völlig neue Person. Du guckst mich verwirrt an.
Ja, die findet da echte Brüste, oder?
Ja, so Plastina, also so Plastiken von so Silikonbrüste und.
Ja, ja, ja.
Und sie befindet sich, das wird dann relativ schnell klar, auf so einer Art Schönheitsfarm, wo Frauen halt hingehen, um sich aufhübschen zu lassen. Er sagt ihr relativ schnell und offen, das Wasser darf in der Schleuse nicht abgelassen werden. Er hat irgendwas damit zu tun. Das muss sofort verhindert werden. Wenn die das nicht tun, das diktierst du jetzt in dein iPhone. Wenn sie das nicht tun, dann wird dir ein Arm abgeschnitten und der Arm wird dann hingestellt als Beweis. So, und dann wird sie langsam sterben. Erst der eine Arm, dann der andere Arm.
Krass.
Als Druckmittel. Das Wasser da nicht abzulassen. Du weißt in dem Moment, oh, da scheint noch irgendwas anderes zu sein.
Ja.
In der Schleuse, warum will der verhindern, dass dieses Messer, also die Tatwaffe, da gefunden wird? Und dann wird's hart. Dann nämlich entscheidet er sich, sie zu betäuben und ihr den Arm abzuschneiden, weil dieser Polizeidienst an dieser Schleuse nicht unterbrochen wird und das Wasser
immer weiter abläuft
und da etwas zum Vorschein kommt, was er nicht will, was zum Vorschein kommt.
Boah, ist das übel.
Und dann führt er, weil er ja Chirurg ist, diese Operation durch.
Ja.
Ich kann ja mal ganz kurz so einen Teil davon vorlesen. Ja. Die ist halt jetzt so bei ihm, ist betäubt worden. Und dann kommt der schwierigste Teil der Operation. Er musste die Schlagader freilegen und so weit wie möglich aus dem oberen Teil des Arms herauszuziehen und sie abklemmen. Danach würde er die Schlagader unmittelbar mit der benachbarten Vene verbinden und fest verschweißen, indem er die Enden der Adern über ein kleines Metallröhrchen zog und miteinander vernähte. Offenbar hatte es funktioniert. Er wartete ab, überprüfte Puls und Atmung. Es schien alles bestens zu laufen. Dann öffnete er vorsichtig die Klemme an der Arterie. Das Blut floss augenblicklich in die benachbarte Vene und so zum Herzen. Die Überbrückung schien dicht zu halten. Und das ist total überraschend, weil das aus dem Nichts kommt.
Ja.
Und du denkst, ey, was ist denn jetzt los?
Ja, das geht da ab.
Und vorher war dieses Buch auch gar nicht so brutal.
Ja,
es war eigentlich relativ, es war gute Krimi-Unterhaltung. Und das nimmt plötzlich eine Wende, wo du so davor stehst und denkst, das gibt's doch alles nicht. Und er schickt dann diesen Arm an die Redaktion. Stellt einen Koffer vor die Redaktion. Und wenn du, ich sag mal so, in Frankreich einen herrenlosen Koffer irgendwo hinstellst und kein Besitz ist in der Nähe, in einem Land, was so viel Terror erleiden musste, dann ist man recht vorsichtig mit diesem Koffer.
Ja.
Es wird relativ schnell klar, da stehen so russische Schriftzeichen auf diesem Koffer und das hat was mit Organtransplantation zu tun.
Scheiße.
Dieser Koffer steht da und die holen halt die Sondereinheiten und müssen halt diesen Koffer öffnen, um zu gucken, was ist denn in diesem Koffer drin. Und da habe ich so eine kurze Szene nochmal aus. So
die arme Journalistin, ey, das ist ja echt heftig.
Das ist grausam. Und sie wacht, bevor ich das vorlese, wieder, sie wacht dann ja irgendwann auf auch und er guckt dann so ihren Arm und sagt, ah, das sieht ja alles ganz gut aus und er hilft ihr hoch und so. Er ist total freundlich zu der eigentlich und also gibt ihr auch Schmerzmittel und so weiter und dann macht er mit ihr so einen Bootsausflug auf den Kanal Midi natürlich und kann ich jetzt nicht zu viel erzählen, aber er ist nett zu ihr, sie hat was zu essen, sie hat was zu trinken und sie spürt halt diesen Schmerz die ganze Zeit und hat halt auch diese Phantomschmerzen und so, aber der Arm ist einfach weg und ab und es kommt so überraschend, weil sie damit einfach überhaupt nicht rechnet, dass er das macht. Also hier steht dieser Koffer vor der Redaktion und der Bombenentschärfer und Ligurne, das ist eine der Personen, öffnete den Koffer erneut. Darin lag in einem Plastikbeutel eingepackt ein Körperteil. Ligurne zog Handschuhe über, fasste den angewinkelten und steif gefrorenen abgerissenen Arm und hob ihn aus dem Transportkoffer. Könnte das ein Arm von Yvonne Piquant sein? Das ist die Journalistin. Fragte er die beiden verbliebenen Zeitungsleute, Michel Lagarde und die Sekretärin. Die Frage schien schwieriger zu beantworten als gedacht. Man merkt sich Gesichter. Aber wie der Arm seiner Mitarbeiter ausschaut, hatte sich Lagarde nicht gemerkt. Muttermale, Tätowierungen etwa. Es war noch kein Schmuck auszumachen. Ein prägender Fingerring vielleicht. Arme schienen plötzlich alle gleich. Lagarde hob unschlüssig die Schultern. Schon möglich, sagt er schließlich. Immerhin war schon erkennbar, dass es sich um den rechten Arm einer zierlichen Frau mittleren Alters handelte. Ja, schon möglich, wiederholte er. Er wusste nicht, wie oft es möglicherweise diese Hand zur Begrüßung oder zum Abschied gedrückt hatte. Händedrücke sind alltägliche Geschäfte. Sie prägen sich nicht ins Gedächtnis ein. Eine Individualität von Arm wird nicht wahrgenommen.
Das ist ja echt derbe.
Es ist derbe. Und es ist vor allem richtig gut. Und du willst natürlich unbedingt wissen, wie das jetzt weitergeht. Du willst natürlich wissen, warum will der verhindern, was mit dieser Schleuse passiert.
Ja.
Und was passiert mit dieser armen Frau, die plötzlich nur noch einen Arm hat.
Ja.
Das werde ich jetzt natürlich nicht erzählen, dass wäre doof. Das Buch ist gut geschrieben. Es ist halt erschienen, das sollte man vielleicht nochmal erzählen, im Novum Verlag. Der Novum Verlag ist einer solcher Verlage, wo Autoren ihre Bücher selbst veröffentlichen können.
Ah, ja.
Da gibt es ein Lektorat, du bezahlst ein bisschen Geld dafür und kannst das veröffentlichen. Die haben auch einen Vertrieb. Es ist ein wirklich spannender Krimi mit tollen Personen, mit tollen Figuren. Man mag den Gerd Pocher auch irgendwie, weil er diese Michelle auch wirklich liebt. Also das merkt man den so an. Und er hat ganz große Hoffnung auch in diese Beziehung. Ich weiß von Elko Lauberg selbst, dass er schon weitere Fälle geschrieben hat und nachlegen will.
Ja, ja.
Offensichtlich 7 Stück. Ich weiß nicht, wo hat er die Zeit hergenommen, als er noch bei der Zeitung war. Muss er jede freie Minute geschrieben haben.
Ja.
Es gibt auch, wenn man sich wirklich dafür interessiert, im Internet einen Film von ihm, wie er nämlich mit seinen, er hat 3 Kinder, wie er damals mit einem Hausboot genau in diese Rundschleuse gefahren ist.
Ach so, der war da auch wirklich.
Der war da auch wirklich. Ja, du merkst ihn übrigens auch an, der kennt sich aus in dieser Gegend, der kann gut Französisch, der schreibt oft so kurze französische Sätze und Worte. Wenn du kein Französisch kannst, ist das ehrlich gesagt ein bisschen Minuspunkt, weil er das nicht auflöst. Du weißt nicht, was das heißt.
So.
Ja, so ein Tick zu viel. So. Und es gibt auch mehrere Perspektivwechsel. Also es wird nicht alles aus dieser Gerd Pocher, aus dem Gerd Pocher Blick erzählt, sondern eben auch von seine Polizeikollegin oder es wird einfach erzählt, wie diese Journalistin da entführt wird und so. Ey, das kann man alles machen, das ist okay. Manchmal würde man sich wünschen, dass man noch ein bisschen mehr dann einsteigt. Wenn man schon die Perspektive wechselt, finde ich, kann man ein bisschen mehr über die Person noch erfahren. Aber ist, wie gesagt, ist auch wirklich nur eine Kleinigkeit und überhaupt nicht schlimm.
Ja, ja.
Bei dem Gerd Pocher gelingt es so gut, weil du den immer mehr kennenlernst und immer den mag man. Das ist ein sympathischer Typ. Scharfsinniger kölscher Jung, der da in Frankreich sein Glück sucht.
Ja.
Und auch findet.
Also der will da bleiben, auf jeden Fall.
Ja. Und der Elko Laubeck ist halt damals da hingefahren mit seinen Kindern, hat so eine Hausboot-Tour gemacht und hat das gefilmt damals, diese Einfahrt in diese Rundschleuse, weil diese Rundschleuse wirklich was Besonderes ist. Ja. Es gibt auch einen großen Wikipedia-Eintrag, den ich darüber gelesen habe. Es ist ein total wahnsinniges Bauwerk. Wenn man überlegt, im 17. Jahrhundert ist das Ding gebaut worden, mit was für Schwierigkeiten müssen die da zurechtgekommen sein. Und er hat diese Schleusung gefilmt und sieht 70 Jahre später diese Videos an und sieht eine Schleusenwärterin. Und diese Schleusenwärterin ist auch, du siehst die eigentlich nur so relativ weit entfernt, ist auch attraktiv, ist eine junge Frau. Und er hat gesagt, als er diese Schleusenwärterin gesehen hat, hat er entschieden, um diese Frau ein Krimi zu schreiben.
Ach ja, cool.
Und das finde ich irgendwie eine gute Idee.
Ja, ja. So ein kleines Detail.
So ein kleines Detail hat er gesehen. So, er wollte sich wahrscheinlich eigentlich nur angucken, wie er mit seinen Kindern in diese Schleuse gefahren ist und entdeckt das dann.
Ja, cool.
Finde ich eine gute Geschichte.
Ja.
Ja. Guter Krimi, muss man wahrscheinlich bestellen, eher im Internet oder noch schöner beim Buchladen einfach fragen, Elko Laubert, aber ihr habt ja auch die Infos alle bei uns in den Shownotes.
Genau.
Ja? Ein guter Krimi für den Sommer. Wenn man da auch gerade so in die Gegend fährt, dann kann ich das sehr empfehlen.
Unglaublich.
Er ist nicht seicht, er ist nie langweilig, er liest sich weg, du willst wissen, wie es weitergeht.
Ja.
Gute Charaktere. Und eine Wendung, die ich so noch nicht gelesen habe.
Ja.
Die ich so noch nicht erlebt habe. Und das steckt auch eine total abgefahrene Geschichte, die wohl auch wahr ist, hinter.
Ach so, tatsächlich?
Ja, 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 ja. Das ist wirklich, du merkst, er ist Journalist, der hat das alles gut recherchiert.
Ja, ja, ja.
Ja.
Ja, lustig, ne? Dass wir jetzt so zwei französische Geschichten hier.
Ja, zwei französische.
Unabhängig voneinander so mitgebracht haben.
Machen wir nie, wir sprechen uns ja nie vorher ab.
Nee.
Und das Foto darauf ist auch von ihm übrigens. Da sieht man so ein Poller, aber seht ihr auch auf dem Foto, hat er auch selbst gemacht. Ja.
Ja, sowas habe ich auch schon mal fotografiert, ein Poller.
Ein Poller.
Ja, im Hamburger Hafen so.
Ja, schön.
So, ne, im Vordergrund den Poller und dahinter dann so die Kräne und so weiter. Das habe ich auch schon mal fotografiert.
Hat ja auch immer eine Faszination.
Ja, irgendwie so Hafenatmosphäre ja sowieso.
Ja.
Polizeidienst en français und das synthetische Herz.
Von Elko Laubeck
und Chloé Delhomme.
Das sind unsere beiden Tipps für heute.
Ja, einfach mal ein gutes Buch lesen.
Ja. Wollen wir schon mal erzählen, dass wir im Sommer in Travemünde live aufzeichnen? Wir werden das erste Mal mit unserem Podcast live gehen. Vor Publikum, mit Leuten. Vielleicht gibt es auch ein bisschen Interaktion mit den Leuten da vor Ort. Es gibt eine Buchhändlerin vor Ort. Und das finde ich ja ganz spannend, dass wir da eingeladen worden sind.
Wir werden auf jeden Fall versuchen, live zu gehen. Wir haben das ja noch nie gemacht.
Ja.
Live auf Instagram.
Live auf Instagram werden wir gehen, zumindest in Auszügen werden wir das sicherlich machen.
So, wir brauchen ja vor Ort eine gute Internetverbindung. Ne? Wenn die natürlich nichts taugt, dann wird das alles nichts.
Ja.
Aber wir werden das natürlich versuchen.
Und es wird am Strand sein. Es ist im August, wird das stattfinden. Werden wir auch noch genügend posten. vorher.
Hoffentlich ist gutes Wetter.
Ja. 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 Ich kenne die Location, es ist toll, das ist so eine große Strandmuschel mit Bierständen drumherum, nette Atmosphäre. Freue ich mich wahnsinnig drauf.
Ja.
Es wird super. Gut, schön, dass ihr zugehört habt. Das war's für heute.
Ja, also ihr Lieben, viel Spaß. Lest mal wieder ein gutes Buch. Und wenn es eins von unseren beiden ist, umso schöner.
Ja, das wäre auch mal interessant. Eure Meinung dazu.
Ja.
Fänden wir super. Bis bald.
Tschüss und viel Spaß.